Viele Menschen denken, dass es im christlichen Glauben vor allen Dingen um Vorschriften geht. Du musst dies tun, du musst das meiden, dies ist erlaubt und das ist verboten. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht etwas anderes. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht das Evangelium. Das Wort Evangelium bedeutet so viel wie gute Nachricht. Und gemeint ist die eine gute Nachricht. Es soll heute in der Radioandacht um diese eine gute Nachricht gehen. Vielleicht denken Sie, die gute Nachricht, die den christlichen Glauben prägt, habe ich nicht nötig. Es geht mir gut. Ich hoffe, Ihnen die gute Nachricht klar erklären zu können und Ihnen deutlich zu machen, dass wir alle sie bitter nötig haben. Dazu begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Jörg Werenberg. Den Inhalt der guten Nachricht kann man kurz benennen. Gott hat aus Liebe seinen Sohn für uns gegeben, um uns zu erlösen. Gottes Sohn ist in Jesus aus Nazareth Mensch geworden. Jesus Christus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir in Gottes Augen verdient haben. Gott hat Jesus vom Tod auferweckt zu einem neuen ewigen Leben. Und alle, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, empfangen die Vergebung ihrer Sünden und das ewige Leben. Das ist in Kurzform der Inhalt der guten Nachricht. Die Bedeutung der guten Nachricht möchte ich anhand eines Bibeltextes aus dem sogenannten Römerbrief entfalten. Diesen Brief hat der Apostel Paulus ursprünglich einmal an Christen in Rom geschrieben. Er erklärt dort wichtige Dinge, die das Evangelium, die gute Nachricht, betreffen. Ich möchte dort aus dem ersten Kapitel die Verse 16 bis 32 näher betrachten. Darin beschreibt Paulus in den Versen 16 und 17 zunächst die Wirksamkeit der guten Nachricht und ihren besonderen Stellenwert als Offenbarung über Gott. In den Versen 18 bis 32 schildert Paulus sehr eindringlich, wie nötig die Menschen die gute Nachricht haben. Ich lese zunächst die Verse 16 und 17. Paulus bekennt darin: Zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu, denn in ihr ist Gott mit seiner Kraft wirksam und rettet alle, die der Botschaft vertrauen. Sie ist in besonderer Weise für die Juden bestimmt, aber darüber hinaus auch für alle anderen Menschen. Denn in der guten Nachricht wird die Gerechtigkeit, die Gott hat und die er schenkt, offenbart. Sie erkennt und empfängt allein derjenige, der Botschaft glaubt. Dies entspricht dem, was geschrieben ist: Derjenige, der durch den Glauben die Gerechtigkeit Gottes empfangen hat, der wird im Gericht Gottes bestehen und leben. Paulus bekennt zu Beginn, dass er die gute Nachricht offen und ohne Scheu verkündet. Er ist davon überzeugt: Wenn er die gute Nachricht verkündet, redet er so, dass Gott verherrlicht wird. Paulus begründet dies in den Versen 16b und 17. Er sagt zunächst, dass in der guten Nachricht Gott mit seiner Kraft wirksam ist. Es ist eine Kraft, die Menschen rettet. Es rettet den Menschen vor dem ewigen Tod. Der Gedankengang von Paulus ist folgender. Er verkündet die gute Nachricht deshalb offen und ohne Scheu, weil dadurch Menschen gerettet werden, und zwar durch Gottes Kraft. In der guten Nachricht rettet Gott so, dass seine göttliche Kraft sichtbar wird und er als starker, herrlicher Gott dasteht. Gott rettet durch die gute Nachricht Menschen, die sich selbst nicht retten können. Dementsprechend, dass im Evangelium allein Gott mit seiner Kraft wirksam ist, werden die, die errettet werden, allein durch den Glauben gerettet. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, was in der guten Nachricht verkündet wird. Dieses Vertrauen wird selbst durch die gute Nachricht geschaffen, und dieses Vertrauen lebt aus der Zusage, die ihm im Evangelium gemacht wird. Das Evangelium ist die eine gute Nachricht. Darin wird verkündet, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Jesus Christus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben und zu neuem, unzerstörbarem Leben auferweckt worden. Wer darauf vertraut, dem vergibt Gott alle Sünden und schenkt ihm das neue, ewige Leben. Paulus macht am Ende von Vers 16 deutlich, dass das Evangelium in gleicher Weise für Juden und Nichtjuden bestimmt ist. Beide werden auf derselben Grundlage des Glaubens gerettet. Die gute Nachricht ist zuerst für die Juden bestimmt und dann auch für die Nichtjuden. Die Juden haben einen gewissen Vorteil gegenüber Nichtjuden, da Gott sich ihnen im Alten Testament und in der Geschichte, die darin berichtet wird, in besonderer Weise offenbart hat. Aber dieser Vorteil fällt nicht ins Gewicht, wenn es um die Frage geht, wie ein Mensch gerettet wird. Ein Mensch, ob Jude oder Nichtjude, wird allein durch den Glauben an die gute Nachricht gerettet. In Vers 17 beginnt Paulus wieder mit einem Denn. Er begründet hier die Aussage vom vorhergehenden Satz. Warum ist in der guten Nachricht Gott mit seiner rettenden Kraft wirksam, und zwar für alle, die darauf vertrauen? Antwort: Weil im Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbart wird. Paulus will damit sagen, in der guten Nachricht ist Gottes Gerechtigkeit in ihrer ganzen Vollkommenheit sichtbar. Gott steht in dem, was im Evangelium verkündet wird, in solcher Gerechtigkeit da, dass es ihn verherrlicht. Jetzt ist das mit dem Ausdruck Gerechtigkeit Gottes so eine Sache. Er kann auf drei verschiedene Weisen verstanden werden. Der Ausdruck Gerechtigkeit Gottes bezeichnet zum einen eine Eigenschaft Gottes, nämlich, dass er gerecht ist. Der Ausdruck bedeutet zum anderen, dass Gott gerecht ist in seinem Handeln. Gott handelt gerecht. Und Gerechtigkeit Gottes bezeichnet drittens die Gerechtigkeit, die Gott dem Menschen, der der guten Nachricht vertraut, schenkt. Es liegt an dieser Stelle eine Kombination aller drei Bedeutungen vor. Vor allem möchte Paulus zum Ausdruck bringen, dass Gott gerecht handelt, wenn er den, der an Jesus Christus glaubt, für gerecht erklärt. Denn eigentlich ist derjenige, der auf Jesus Christus vertraut, gar nicht gerecht. Er ist für sich gesehen ungerecht, wie jeder andere Mensch auch. Aber Gott erklärt ihn für gerecht. Und zwar erklärt er ihn auf der Grundlage gerecht, dass Jesus die Strafe für seine Schuld am Kreuz auf sich genommen hat. Gottes Gerechtigkeit wird in der guten Nachricht dadurch offenbar, dass allein das Vertrauen gilt und keine menschlichen Werke. Diese Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes ist die Erfüllung eines Grundsatzes, den Gott schon im Alten Testament gelten ließ. Paulus zitiert als Beleg aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Habakuk. Dort wird in Kapitel 2, Vers 4, der Grundsatz ausgesprochen, der aus Glauben Gerechte wird leben. Es geht hier darum, in Gottes letztem Gericht zu bestehen und das ewige Leben zu erlangen. Wie können Menschen im letzten Gericht vor Gott gerecht dastehen? Durch das Vertrauen auf die gute Nachricht. Denn durch den Glauben schenkt Gott uns seine Gerechtigkeit und spricht uns gerechterweise gerecht. Und zwar wegen dem, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Jetzt habe ich Ihnen kurz geschildert, worum es in der guten Nachricht geht. Möglicherweise sehen Sie aber noch nicht die Notwendigkeit der guten Nachricht. Es muss irgendwie der Nachweis erbracht werden, dass kein Mensch durch das, was er tut, vor Gott als gerecht dastehen kann. Paulus bringt diesen Nachweis, indem er die Situation der Menschen vor Gott darstellt. Direkt im Anschluss an seine kurze Erklärung über die gute Nachricht legt Paulus dar, dass die Menschheit schuldig vor Gott dasteht. Sie kann für sich selbst betrachtet vor Gott keine Gerechtigkeit vorweisen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, den Versen 18 bis 32 folgendes. Denn Gott offenbart, entsprechend seiner unantastbaren Hoheit, seinen Zorn, den er gegenüber der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hegt. Sie unterdrücken die offenbare Wahrheit durch ein Leben in Ungerechtigkeit. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Sein für sie nicht fassbares Wesen, insbesondere seine nicht nachlassende Macht und seine Göttlichkeit, nehmen die Menschen mit ihrem Verstand an der Welt, die Gott geschaffen hat, wahr. So kommt es, dass sie keine Entschuldigung haben für ihre Gottlosigkeit. Denn obwohl sie etwas von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott verehrt, noch ihm Dank dargebracht, sondern sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und wurden innerlich unfähig, Gott zu erkennen. Sie hielten sich für besonders weise und wurden dabei zu Narren. An die Stelle des unvergänglichen Gottes und seiner Herrlichkeit setzten sie Bilder von hinfälligen Menschen, von Vögeln, von Landtieren, von Kriechtieren. Darum hat Gott sie ihren bösen Begierden ausgeliefert. Das hat zur Folge gehabt, dass sie der unsittlichen und zügellosen Lebensweise verfallen sind und ihr sexueller Umgang miteinander eine Schande ist. Sie haben die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, beiseite gesetzt und stattdessen die Lüge angenommen. Sie begannen damit, Geschöpfe zu verehren und anzubeten. Dabei ist allein der Schöpfer in Ewigkeit anzubeten, das ist gewiss wahr. Darum hat Gott sie ihren Leidenschaften ausgeliefert, in denen sie ein schändliches Leben führen. Frauen vertauschten den schöpfungsgemäßen sexuellen Umgang gegen den widernatürlichen. Und in der gleichen Weise gaben Männer den schöpfungsgemäßen sexuellen Umgang mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer lassen sich schändlicherweise auf sexuellen Umgang mit Männern ein. Sie bekommen für ihre Verirrung die verdiente Strafe, die sie selbst trifft. Weil sie es verwarfen, die Erkenntnis von Gott festzuhalten, hat er sie ihrem verkehrten Verstand überlassen. Das hat zur Folge, dass sie Dinge tun, die verwerflich sind. Es gibt keine Art von Unrecht, Niedertracht, Gier und Bosheit, die unter ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid. Sie morden, sie streiten, betrügen und stellen einander Fallen. Sie reden abfällig über andere und verleumden sie. Sie verachten Gott, sind gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen. Sie hecken lauter böse Dinge aus, gehorchen ihren Eltern nicht, sind unbelehrbar, sie sind unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. Dabei wissen sie genau, was Gott in seiner Gerechtigkeit von ihnen fordert. Sie wissen, dass diejenigen, die so etwas tun, in Gottes Augen den Tod verdient haben. Aber dennoch tun sie diese Dinge. Ja, mehr noch. Sie finden es sogar gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Dieser Abschnitt besteht aus vier Elementen. Zuerst gibt Paulus in Vers 18 das Thema des gesamten Abschnittes an. Gottes Zorn steht über der ganzen Menschheit. Zweitens erklärt Paulus in den Versen 18 bis 20, warum dieser Zorn Gottes gerechtfertigt ist. Die Menschen unterdrücken bewusst die Wahrheit, die Gott ihnen über sich in der Schöpfung offenbart hat und ständig vor Augen hält. Drittens beschreibt Paulus in den Versen 21 bis 31 genauer, worin die Sünde der Menschen besteht und wie Gott darauf reagiert hat. Die Menschen beten geschöpfliche Dinge an, anstatt den Schöpfer. Viertens erreicht die Anklage der Menschen für ihre Sünden in Vers 32 ihren Höhepunkt. Menschen wissen, dass ihr Götzendienst mit all den daraus entstehenden Folgen verwerflich ist. Aber sie tun es nicht nur, sondern haben sogar ihre Freude daran. Ich möchte auf das, was Paulus hier über die Situation der Menschheit vor Gott sagt, näher eingehen. Paulus spricht in Vers 18 und in Vers 32 in der Gegenwartsform, die Menschen unterdrücken die Wahrheit, die Gott ihnen offenbart hat. Sie freuen sich an den Bosheiten ihrer Mitmenschen und finden darin ihre Gemeinschaft untereinander. In den Versen 19 bis 31 spricht Paulus in der Vergangenheitsform. Die Menschen haben die Wahrheit, die Gott ihnen offenbart hat, abgelehnt, und Gott hat sie als Strafe in ihren verlorenen Zustand der Sünde dahingegeben. Wie ist das Reden in Gegenwart einerseits und Vergangenheit andererseits zu verstehen? Wahrscheinlich benutzt Paulus die Vergangenheitsformen, um die zurückliegende Geschichte der Menschen in ihrer Sünde zu beschreiben, so wie es in der Vergangenheit seit jeher mit den Menschen gewesen ist, so ist es auch in der Gegenwart. Wenn die Vergangenheit sich in der Gegenwart bestätigt, dann ist auch für die Zukunft nichts anderes zu erwarten, als dass jede Generation von Menschen sich trotz der Offenbarung Gottes in der Schöpfung auf unentschuldbare Weise von Gott abwendet. In Vers 18 setzt Paulus mit einem Denn ein. Paulus begründet von Vers 18 an seine Aussage aus Vers 17. In Vers 17 sprach Paulus von der Gerechtigkeit Gottes, die in der guten Nachricht verkündet wird. Sie kommt dem zugute, der ihr vertraut. Gott beschenkt denjenigen mit seiner Gerechtigkeit, er rechnet sie ihm an. Der Übergang von Vers 17 zu Vers 18 ist also folgender. Warum offenbart sich Gottes Gerechtigkeit, die dem Sünder zugute kommt, allein durch den Glauben? Warum setzt Gott nicht bei irgendwelchen vermeintlichen Vorzügen der Menschen an? Die Antwort, die Paulus in Vers 18 einläutet, besagt, weil alle Menschen Sünder sind, steht Gottes Zorn über ihrem Leben, und sie haben keine Chance, vor seinem Gericht zu bestehen. Paulus spricht von Gottes Zorn. Gott ärgert sich maßlos darüber, dass die Menschen sich weigern, ihn als Gott zu verherrlichen. Es ist für ihn ein Skandal, dass sie, anstatt bei ihm Hilfe zu suchen und ihn anzubeten, geschöpfliche Dinge vorziehen. Gottes Zorn erwächst aus seiner Heiligkeit. Das heißt, der Zorn Gottes ist eine abgeleitete Eigenschaft Gottes. Heiligkeit ist im Wesen Gottes verankert. Gott ist immer und unter allen Umständen heilig. Zornig ist Gott nicht immer, sondern dort, wo Sünder durch ihre Sünde Gottes Heiligkeit beleidigen. Es gehört zum Gottsein Gottes, dass er um sich, um seine Heiligkeit, das Allerhöchste aufheben macht. Gott ist heilig, das bedeutet, er misst sich selbst, so wie er ist, den allergrößten Wert bei. Dies ist keine Eitelkeit. Es gehört zum Gottsein Gottes, keine falsche Bescheidenheit an den Tag zu legen. Gott ist mit Freude Gott. So wie er ist, bejaht er sich vollkommen. Wir denken vielleicht, ja, dann soll er doch etwas weniger aufheben, um seine Person machen. Dann wird er auch nicht zornig. Würde Gott das tun, dann wäre ihm seine göttliche Herrlichkeit gleichgültig. Mit diesem Gott in Ewigkeit zusammen zu sein, hätte keinen Sinn mehr. Wenn Gott sich nicht über seine Herrlichkeit freut und sie hochhält und sie verteidigt, dann haben wir überhaupt keinen Grund mehr, uns über Gott zu freuen. das ewige Leben wäre sinnlos. Nun aber ist Gott über nichts so zornig, wie wenn Menschen seine Herrlichkeit nicht anerkennen, nicht suchen, nicht preisen. Dieser Eifer Gottes ist für die, die ihn verherrlichen und preisen wollen, eine frohe Botschaft. Aber für Sünder ist Gottes Zorn die allergrößte Gefahr. Gott droht ihnen mit der ewigen Verdammnis. Von Natur aus sind wir alle solche Sünder, die Gottes Zorn verdient haben. Paulus spricht nun davon, dass Gottes Zorn offenbar ist. Er gebraucht die Gegenwartsform. Gottes Zorn wird einmal offenbar werden im letzten Gericht. Aber er ist jetzt schon offenbar in der Geschichte der Menschheit. Worin zeigt sich der gegenwärtige Zorn Gottes? Die Antwort liegt in dem dreimaligen Hinweis, den Paulus in diesem Abschnitt macht. Gott gibt Menschen dahin. Er liefert sie aus. Er liefert sie dem Verhängnis ihrer Sünde aus. Die Menschen finden Gefallen an der Sünde, und Gott liefert sie auf verborgene Weise ihrer Lust an der Sünde aus. Das hat zur Folge, dass sie Schuld auf Schuld anhäufen. Was ist die Grundschuld der Menschen? Paulus sagt am Ende von Vers 18, dass sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Dabei geht es um ein Leben, welches entweder der Wahrheit entspricht oder der Ungerechtigkeit. Ein Leben, das der Wahrheit entspricht, ist ein Leben, in dem Gott verherrlicht wird. Ein Leben, das der Ungerechtigkeit entspricht, ist ein Leben, in dem Gott nicht verherrlicht wird. Hier dreht sich ein Mensch um sich selbst und erhebt die Selbstbestimmung zum Leitprinzip seines Lebens. Die Menschen wissen um ihre Verpflichtung, Gott zu verherrlichen. Sie weisen diese Verpflichtung aber bewusst von sich. Sie unterdrücken sie und widmen ihr Leben dem Ziel, Gott zu verunehren. In Vers 19 begründet Paulus seine Aussage, dass die Menschen die vor Gott angemessene Lebensweise unterdrücken und sie bewusst von sich weisen. Was Menschen von Gott wissen müssen, um ihn allein zu verehren, das ist ihnen bekannt. Gott selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. In Vers 20 beschreibt Paulus, wie und worin Gott den Menschen das vor Augen gestellt hat, was sie wissen müssen, um ihn zu verherrlichen. Gott selbst ist ja unsichtbar, aber er hat in der Schöpfung Hinweise auf seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Die Menschen können also an der Schöpfung Dinge über Gott ablesen. Was Menschen von Gott erkennen können, ist seine nicht nachlassende Kraft, seine Allmacht und Güte, sowie seine unvergleichliche Göttlichkeit. Wichtig ist nun, welche Folge Paulus aus der Offenbarung Gottes in der Schöpfung ableitet. Menschen sind dadurch voll verantwortlich für ihre Schuld. Sie können sich nicht damit herausreden, sie hätten über den wahren Gott nichts oder zu wenig gewusst, um ihn und ihn allein anzubeten. Paulus will hier nicht andeuten, dass Menschen durch die Offenbarung Gottes in der Natur vor Sünde bewahrt und somit erlöst werden könnten. Die Offenbarung Gottes in der Schöpfung hat nicht die Kraft, Menschen von der Sünde zu erlösen. Sie reicht aber aus, dass der Mensch wegen seiner Sünde unentschuldbar ist und vollkommen zu Recht von Gott bestraft wird. In Vers 21 verdeutlicht Paulus den Zusammenhang von Wissen und Verantwortlichkeit auf Seiten der Menschen. Paulus schreibt, obwohl sie etwas von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott verehrt, noch ihm Dank dargebracht. Hier wird deutlich, was Paulus als die Hauptsünde von Menschen ansieht. Ihre Hauptsünde ist es, dass sie Gott nicht verherrlichen. Sie beten ihn nicht an, sie suchen bei ihm keine Hilfe, sie sind undankbar für die ihnen erwiesene Güte Gottes. Die Folgen dieser Ursünde sind für den Menschen nicht kontrollierbar. Wenn er sich von dem einen und wahren Gott abwendet, verfällt er zusehends einem von Bosheit und Verirrung geprägten Leben. Es fängt damit an, wie es Paulus am Ende von Vers 21 beschreibt. Die Menschen verlieren sich in sinnlosen Gedankengängen. In ihnen wird es finster, das heißt, sie werden unfähig, Gott zu erkennen. Nach Vers 22 halten die Menschen die Sünde für die bessere Wahl als Gott. Sie halten sich in ihrer Entscheidung für die Sünde und gegen Gott für weise. Sie merken nicht, dass sie in ihrer Zustimmung zur Sünde eine große Dummheit begehen. Sie halten sich für frei und selbstbestimmt. In Wirklichkeit unterstehen sie der Macht der Sünde, die sie kontrolliert. Dass die Menschen in ihrer Wahl der Sünde dumm und töricht handeln, veranschaulicht Paulus in Vers 23. Die Menschen tauschen die Herrlichkeit Gottes, die ihnen in der Schöpfung sichtbar begegnet, gegen nichtige Götzen ein. Sie vertrauen ihr Leben geschöpflichen Dingen, Kreaturen an. Dabei hat Gott den Menschen zu seinem Ebenbild erschaffen. Der Mensch war dazu berufen worden, niemandem untertan zu sein, als allein dem einen wahren und herrlichen Gott. Der Mensch sollte anstelle Gottes und in seinem Auftrag über die Schöpfung herrschen. Und zwar sollte er so über sie herrschen, dass die Welt von Gottes Herrlichkeit erfüllt würde. Aber von ihm, dem wahren Gott, wendet sich der Mensch ab. Er, der das Bild Gottes ist, geschaffen, um Gott zu verherrlichen, macht sich selbst Bilder aus Menschen und Tieren und wirft sich vor ihnen nieder. Paulus macht mit diesem Hinweis auf die Götzenbilder deutlich, wie weit sich der Mensch von seiner Bestimmung als Ebenbild Gottes entfernt hat. Der Mensch verliert selbst an Herrlichkeit, wenn er Gottes Herrlichkeit nicht widerspiegelt. In Vers 24 nennt Paulus eine schwerwiegende Antwort Gottes darauf, dass die Menschen das Leben zur Verherrlichung Gottes gegen den Götzendienst eingetauscht haben. Gott hat die Menschen, wie Paulus sagt, dahingegeben, ausgeliefert. Und weil Gott sie dahin gibt, gehen die Menschen in die Richtung weiter, die sie einmal eingeschlagen haben, weg von Gott. Man könnte zunächst denken, dass dieses Dahingeben von Gottes Seite rein passiv zu verstehen sei. Gott tue weiter gar nichts, als dass er die Sünde ihre weitere Wirkung bei denen, die von ihr ergriffen sind, entfalten lässt. Gott unterlässt es einfach, den Sünder vor weiterer Sünde zu bewahren, und den Rest erledigt die Sünde von selbst. Paulus will aber mehr sagen. Zwar ist Gott selbst nicht der Urheber von Sünde. Die Schuld an der Sünde trägt allein der Mensch, der sie tut und der darin lebt. Aber Gott ist in dem Prozess, in dem die Sünde die Menschen immer mehr verschlingt. Er ist mehr als nur ein passiver Zuschauer. Darin, dass Menschen immer mehr in Sünde abgleiten, vollzieht sich bereits Gottes Gericht an ihnen. Dass Gott Menschen in ihre Sünde dahingibt, ist Ausdruck seines Zorns über die Sünder und ihre Sünde. Es ist im Bild gesprochen etwa so: Gott lässt das Boot nicht nur stromabwärts schwimmen. Er gibt dem Boot auch einen Stoß in diese Richtung. Für uns scheint es nicht nachvollziehbar zu sein, dass Gott, wenn er so handelt, nicht auch Mitschuld an unserer Sünde trägt. Aber dem ist so. Gott trägt keine Mitschuld an unserer Sünde. Dies mag ein Beispiel aus dem Alten Testament veranschaulichen. Da wird von dem Sohn von König Salomo, des Königs von Israel, berichtet. Dieser Sohn heißt Rehabiam. Als er den Thron seines Vaters besteigt, erweist er sich recht bald als ein törichter Herrscher. Er versucht, die Einheit Israels mit roher Gewalt zu bewahren. Die Mehrheit der Stämme Israels wendet sich daraufhin von ihm ab und geben sich einen eigenen König. Es wird auf beiden Seiten mobil gemacht, die Truppen marschieren bereits auf. In diese Situation hinein schickt Gott einen Propheten zum König Rehabiam. Durch diesen Propheten fordert Gott den König auf, den Krieg abzublasen. Die Begründung dafür gibt Gott auch. Er sagt: Die Sache ist von mir ausgegangen. Die Sache, um die es geht, ist die Teilung Israels in ein Nord- und in ein Südreich. Gott hatte dies als Gericht über Salomo bereits angekündigt, weil Salomo dem Götzendienst verfallen war. Um diese Voraussage zu verwirklichen, benutzte Gott die Torheit und den Hochmut Rehabiams. Es war Rehabiams Hochmut, nicht Gottes. Aber Gott benutzte Rehabiams Hochmut für seine, Gottes, Zwecke. Und so benutzt Gott fortwährend die Sünden von Menschen, um damit seine Zwecke zu erreichen, ohne jedoch selbst schuld zu sein an ihren Sünden. Ich gehe deshalb so ausführlich auf die Bedeutung dieses Dahingebens ein, weil Paulus in diesem Abschnitt dreimal davon spricht. Er betont es also sehr. Er betont, dass in dem Prozess, dass Menschen immer mehr Sünde anhäufen, Gott selbst auf verborgene Weise am Wirken ist. Gott selbst sündigt nicht. Er hasst die Sünde. Aber er benutzt Sünder, um seine Zwecke zu erreichen. Er kann dies tun, ohne schuldig an ihren Sünden zu werden, weil er allmächtig und souverän ist. Seine Souveränität wird dadurch nicht aufgehoben, dass der Mensch seinerseits verantwortlich dafür ist, was er tut. Man muss hier sorgfältig die Souveränität Gottes und die Verantwortlichkeit des Menschen zusammenhalten, ohne das eine gegen das andere auszuspielen. Damit man dies tut, kann man sich zwei Grundsätze vor Augen halten, die von der Offenbarung in der Bibel her gesehen beide wahr sind. Der erste Grundsatz lautet: Der allmächtige Gott herrscht souverän und frei. Doch wirkt sich seine Herrschaft niemals so aus, dass dabei die Verantwortlichkeit des Menschen beschnitten, minimiert oder gänzlich aufgehoben würde. Der zweite Grundsatz lautet: Menschen sind Wesen, die Gott gegenüber verantwortlich sind. Sie treffen eigene Entscheidungen. Sie rebellieren gegen Gott oder sie gehorchen Gott. Sie vertrauen ihm oder sie vertrauen ihm nicht. Sie werden für das, was sie tun, von Gott zu Recht zur Verantwortung gezogen. Dies wirkt sich jedoch nie so aus, dass Gott in seiner Handlungsfreiheit gegenüber den Menschen eingeschränkt würde. Beide Wahrheiten, die Verantwortlichkeit des Menschen und die Souveränität Gottes, trifft man in der Bibel auf Schritt und Tritt an. So auch hier im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 24. Gott hat die Menschen dahingegeben, Souveränität Gottes, ihren eigenen inneren Begierden, Verantwortlichkeit der Menschen. Als Folge davon, dass Gott sie ihren eigenen Begierden hingegeben hat, kommt aus dem Götzendienst die sexuelle Unmoral heraus. Götzendienst und sexuelle Unmoral sieht Paulus eng miteinander verknüpft. Er stellt den Zusammenhang her, dass sich aus dem Götzendienst die sexuelle Unmoral herleitet. Dabei kommt Paulus auf eine besondere Art sexueller Unmoral zu sprechen, nämlich homosexuelle Praktiken. Homosexuelle Praktiken sind für Paulus in gewisser Weise wesensverwandt mit dem Götzendienst. Beide Sünden folgen daraus, dass Wahrheit in Lüge verkehrt wird. Beim Götzendienst macht sich der Mensch Bilder, vor denen er sich niederwirft. Dabei ist er selbst doch das Bild Gottes und dazu berufen, Gott zu verherrlichen. Als Bild Gottes ist der Mensch dazu berufen, Gott in der ehelichen Gemeinschaft von Mann und Frau zu verherrlichen. Gott hat Mann und Frau dazu bestimmt, sich aus Liebe in sexueller Gemeinschaft zu vereinen und dadurch Gott zu verherrlichen. Der gleichgeschlechtliche Umgang von Menschen ist deshalb Sünde, weil er eine Verkehrung der Bestimmung Gottes ist und daher Gott verunehrt. In den Versen 29 bis 31 zählt Paulus weitere Sünden auf, mit denen das Leben der Menschen angefüllt ist. Die Anklage, die Paulus hier an Gottes Stelle gegen die Menschen erhebt, nimmt hier nochmal an Fahrt auf. Jetzt kommt ein Anklagepunkt nach dem anderen. Die Liste von Sünden umfasst 21 Sünden, wobei es sich vor allem um Sünden im zwischenmenschlichen Verhalten handelt. Die Liste ist nur lose geordnet. Es beginnt mit vier verhältnismäßig allgemeinen Sünden, Unrecht, Niedertracht, Gier und Bosheit. Darauf folgt eine Liste von 5 Sünden, die mit Neid und seinen Folgen zu tun haben. Paulus schreibt: Ihr Leben ist voll von Neid. Sie morden, sie streiten, betrügen und stellen einander Fallen. Darauf folgen 2 Sünden, die mit Verleumdung zu tun haben. Sie reden abfällig über andere und verleumden sie, schreibt Paulus. Es folgen 4 Sünden, die mit Hochmut zu tun haben. Paulus schreibt: Sie verachten Gott, sind gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen. Und die letzten 6 Sünden in der Liste hängen weniger miteinander zusammen. Paulus schreibt: Sie hecken lauter böse Dinge aus, gehorchen ihren Eltern nicht, sind unbelehrbar, sie sind unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. Paulus will hier nicht sagen, dass jeder einzelne Mensch fortlaufend alle diese Sünden begeht. Aber das Leben aller Menschen ist von einigen der genannten Sünden geprägt. In Vers 32 schließt Paulus seine Anklage der Menschen ab. Er schreibt: Dabei wissen sie genau, was Gott in seiner Gerechtigkeit von ihnen fordert. Sie wissen, dass diejenigen, die so etwas tun, in Gottes Augen den Tod verdient haben. Aber dennoch tun sie diese Dinge. Ja, mehr noch, sie finden es sogar gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Dieser Vers bildet den Höhepunkt dieses Abschnittes. Paulus hebt hier die Schuldhaftigkeit aller Menschen vor Gott hervor. Die Menschen wissen, was Gott von ihnen fordert, und sie tun bewusst das Gegenteil. Sie wissen, wozu sie bestimmt sind, nämlich dazu, Gott zu verherrlichen. Sie haben es sich aber erwählt, Gott durch die Sünde zu verunehren. Sie wissen sogar, dass sie von Gott zu Recht mit dem Tod bestraft werden für ihre Sünde. Aber das nehmen sie in Kauf. Mehr noch, sie freuen sich, wenn sie möglichst viel dazu beitragen können, dass Gott verunehrt wird. Darum sündigen sie nicht nur selbst, sie ermuntern auch andere dazu, der Gemeinschaft der Sünder beizutreten. Sie sind beseelt von dem Wunsch, Gottes Ehre mit Füßen zu treten. Diejenigen, die Paulus hier beschreibt, das sind die Menschen allgemein. Dieser Abschnitt im Römerbrief soll uns nicht dazu bringen, mit dem Finger auf andere zu zeigen. In diesem Abschnitt zeigt vielmehr Gott durch Paulus mit dem Finger auf uns, auf jeden einzelnen von uns. Wir sind von Natur aus solche Menschen, die Paulus beschreibt. Wir sind nicht unbedingt von jeder einzelnen Sünde, die Paulus hier aufzählt, besessen und beseelt. Aber Götzendiener sind wir von Natur aus alle. Auf uns selbst gestellt, legen wir es darauf an, Gott mit unserem Leben zu verunehren. Wir rebellieren gegen unsere Bestimmung, Gott zu verherrlichen. Die Menschen stehen also allesamt vollkommen zurecht unter Gottes Zorn. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Aussagen von Paulus, dem einen oder anderen von ihnen, Gottes gerechten Zorn vor Augen geführt hat. Warum setzt Gott uns durch Paulus so unmissverständlich auf die Anklagebank? Warum hält er uns vor Augen, dass wir seinem Zorn ausgeliefert sind wegen unserer Schuld? Die Antwort darauf hat Paulus schon vorher gegeben. Wenn ein Mensch dem Zorn Gottes entkommen will, muss er eine Gerechtigkeit erlangen, die den Maßstäben Gottes genügt. Was ihn vor Gottes Zorn rettet, ist allein Gottes Gerechtigkeit. Nun erlangt aber kein Mensch diese Gerechtigkeit Gottes aus sich selbst, weil er der Sünde verfallen ist. Er hat sie selbst gewählt und ist ihr zugleich hilflos ausgeliefert. Er ist schuld an seiner Sünde und hat gleichzeitig nicht die Kraft, sie zu lassen. Daher ist das die Botschaft der guten Nachricht. Gott schenkt dem, der ihm vertraut, der an ihn glaubt, seine Gerechtigkeit. Er rechnet ihm eine Gerechtigkeit zu, die seinen göttlichen Maßstäben genügt. Gott spricht den Sünder gerecht, der der guten Nachricht glaubt. Denn in der guten Nachricht wird verkündet, dass Gott aus Liebe zu uns seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Jesus Christus hat aus Liebe zu uns die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Gott hat aus Liebe diesen Weg geschaffen, um uns vor seinem Zorn zu retten. Wegen dem, was Gott durch Jesus Christus getan hat, rechnet er denen, die ihm vertrauen, seine Gerechtigkeit zu. Er tut dies, ohne Abstriche an seiner Gerechtigkeit zu machen. Er bringt sie zur Geltung, wenn er Sündern, die der guten Nachricht vertrauen, Gnade erweist. Indem Gott Sünder auf diese Weise rettet, steht er selbst herrlich da. Und diejenigen, die er gerettet hat, erkennen staunend Gottes Herrlichkeit. Sie werden von einer tiefen Freude über Gottes Herrlichkeit erfüllt. Und sie werden mehr und mehr zu einem Leben befreit, in dem Gott verherrlicht wird. Gott mit Freude zu verherrlichen, das ist der Sinn des Lebens, hier und in Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Gott Sie durch die gute Nachricht zu einem solchen Leben befreit. Ihr Jörg Wehrenberg.